Sie hören 1820, das Abendjournal live im Kontrafunk. Die gesetzliche Rentenversicherung wird künftig nicht mehr zum Leben reichen. Das hat der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz gestern beim Empfang des Bankenverbands klargestellt. Wörtlich sagte er, sie, also die Rente, wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern. Die gesetzliche Rentenversicherung alleine werde allenfalls noch als Basisabsicherung funktionieren. Geahnt haben wir es ja irgendwie alle, aber so selbstverständlich ausgesprochen hat es bisher noch kein Regierungspolitiker. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Joachim Ragnitz. Er ist stellvertretender Leiter des IFO-Instituts, also des Instituts für Wirtschaftsforschung in Dresden. Guten Abend, Herr Professor Ragnitz.
Ja, schönen guten Abend auch.
Diese deutlichen Worte des Bundeskanzlers zu diesem hochsensiblen Thema, auf mich klingen diese Sätze wie eine Bankrotterklärung des Staates. Wie schätzen Sie das ein? Was kommt da auf die Rentner in Zukunft zu?
Ja, als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, also hätte er bloß mal den Mund gehalten. Also wir haben ja eigentlich eine Diskussion gerade, wo es eine Rentenkommission gibt, die halt bis zum Sommer dort Vorschläge entwickeln soll. Und da ist jetzt irgendwie völlig fehl am Platze, dass der Bundeskanzler sich hinstellt und da schon irgendwie was sagt, was da möglicherweise aus dieser Kommission rauskommt. Abgesehen davon muss man eben sehen, also es verunsichert ja die Menschen total. Und wir haben aber eine Gesetzeslage, also bis 2031 ist das Rentenniveau fixiert auf 48% des durchschnittlichen Einkommens. Das ist halt gerade erst beschlossen worden, auch mit den Stimmen der CDU. Darüber hinaus wird man sicherlich auch nicht sagen können, wann wir die Renten jetzt massiv kürzen können. Ich meine, die SPD hat sich ja auch schon dagegen ausgesprochen, das zu machen. Das heißt, wenn so etwas kommt, wie der Merz es sich vorstellt, naja, kann das eigentlich nur sehr, sehr langfristig gelten, weil halt langfristig dann die Leute natürlich auch die Möglichkeit haben, privat vorzusagen. Aber diejenigen, die jetzt bald in Rente gehen, deren Erwerbsbiografie ist vorbei. Wenn die nicht gespart haben, kann man denen die Rente nicht kürzen. Also das ist also höchst leicht witzig, was er da gesagt hat.
Darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Ich meine, jede fünfte Person im Ruhestand hat maximal 1.400 € netto pro Monat zur Verfügung. Und viele müssen davon auch noch monatlich Miete zahlen. Nicht jeder hat ein abbezahltes Eigenheim. Wie könnte das in Zukunft überhaupt funktionieren, wenn man den Menschen sagt, oh sorry, es wird leider noch weniger?
Ja, ich sagte ja, also kurzfristig geht das überhaupt nicht, weil wenn man sagt halt, die gesetzliche Rente soll nur noch eine Basisabsicherung leisten, dann heißt das für mich so viel wie, ja, die soll auf Niveau von Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter abgesenkt werden. Also das widerspricht aber also allem, was man irgendwie an Sozialstaatsüberlegungen hat, was man auch an Rechtssicherheit hat, wenn man das kurzfristig macht. Wenn man jetzt sagt, ganz langfristig sollen die Leute natürlich dann irgendwie mehr privat vorsorgen, sollen auch Betriebsrenten irgendwie stärken, dann ist das irgendwie etwas, wo man sich ein Leben lang darauf vorbereiten kann und dementsprechend das dann möglicherweise auch so gestalten kann. Aber das gilt dann ab 2070 oder sonst was, aber nicht jetzt kurzfristig. Und selbst da kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie umgesetzt werden kann, weil ich meine, wenn die Leute sowieso nur noch eine Rente kriegen auf Sozialhilfeniveau, gibt es ja überhaupt keinen Anreiz mehr, irgendwie sich im Berufsleben irgendwie um ein höheres Einkommen zu bemühen, weil man ja nichts davon hat. Also das ist einigermaßen widersinnig. Abgesehen davon, dass man sagt, halt, man soll eben die beiden anderen Säulen der Altersvorsorge stärken. Ja, kann man machen. Aber man kann jetzt nicht sagen, halt, die gesetzliche Rente ist dann quasi wirklich nur noch Bürgergeld.
Wie bewerten Sie denn die reale Lebenssituation des Durchschnittsrentners heute, also in der Gegenwart aktuell? Schwimmen die denn alle im Geld?
Nee, die schwimmen ja nicht. Also Sie haben ja eben schon gesagt, halt, 20% der Rentner haben 1.400 €, glaube ich, zur Verfügung. Jetzt muss man ein bisschen Acht geben. Also das Durchschnittsniveau ist ein bisschen höher. Renten muss man natürlich auch irgendwie im Haushaltskontext sehen. Also wenn Sie dort einen Rentenbezieher haben und eine Partnerin, die halt auch eine Rente bezieht, ist das Einkommen vielleicht sogar noch ein bisschen höher oder sowas. Aber dass die jetzt in Geld schwimmen, kann man nun wirklich nicht sagen. Also das Rentenniveau in Deutschland ist mit 48% des durchschnittlichen Einkommens im gesamteuropäischen Vergleich eher am unteren Ende. Ne? Also, und dass man da irgendwie schon was reformieren muss, ist, glaube ich, unstrittig, aber nicht jetzt mit pauschalen Kürzungen.
Friedrich Merz hat gestern ja auch gefordert, dass die künftigen Rentner stärker privat vorsorgen sollen. Und das sagte er, Das sollte man an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, bei einem Empfang des Bankenverbands. Wie ordnen Sie denn das ein, also dass genau diese Aussagen vor diesem Publikum gemacht wurden?
Ja, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Also irgendwie klang das schon so ein bisschen, als ob er sich da so für einschmeicheln wollte oder sowas. Also dass man privat vorsorgen muss, ja, aber und die Bundesregierung hat ja auch schon irgendwie Maßnahmen irgendwie auf den Weg gebracht, wo man sagt halt, man will halt die Riester-Rente irgendwie ersetzen durch so ein alternatives Instrument, wo man da entsprechend dann auch was machen kann. Man muss jetzt allerdings sehen halt, private Vorsorge, wer sich's leisten kann, macht das jetzt so oder so schon. Und die, die es nicht machen, können sich es häufig auch nicht leisten. Also weil die, wenn sie nur sehr geringes Einkommen haben, gleichzeitig hohe Mieten und so weiter zu zahlen haben, dann können sie nicht noch jeden Monat irgendwie Gelder zurücklegen, um damit fürs Alter vorzusorgen. Also so gesehen ist das auch etwas, was so ein bisschen wohlfeil ist, das da halt irgendwie beim Bankenverband zu sagen, aber es geht eben an der Realität gerade der besonders bedürftigen Renten oder Erwerbspersonen, die halt geringe Einkommen haben, dann auch ein bisschen dran vorbei.
Genau darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen. Wo könnte denn für den Durchschnittsverdiener das Geld für eine private Altersvorsorge denn überhaupt herkommen, auch in Zukunft?
Naja, der Durchschnittsverdiener hat eine Sparquote von 10%. Also das heißt, er spart durchaus schon, was weiß ich, 300 Euro im Monat. Und gut, das macht er jetzt halt, um damit, weiß nicht, irgendwas auf der hohen Kante zu haben, für den Fall, dass man ein neues Auto braucht oder ähnliches. Oder
zum Beispiel eine neue Waschmaschine, vielleicht auch mal ein Häuschen
investieren. Genau, ne? Eben. Also ich meine, so ein gewisses Vorsorgesparen für oder so ein Vorsichtssparen für Notfälle, das hat jeder, der sich irgendwie leisten kann. Ne? Und jetzt kann man sagen, ja, man kann natürlich dann sagen, von diesen normalen Ersparnissen, die man so oder so hat, zahlt man jetzt irgendwas ein auf ein Aktiendepot oder sowas, wo es dann eine höhere Rendite gibt als auf dem Tagesgeldkonto oder sowas. Das kann man davon dann eben abzwacken. Ne? Aber dass man jetzt sagt, halt hier irgendwie zusätzlich Geld zu sparen, also über diese normale Ersparnis hinaus, hat dann natürlich auch wieder negative gesamtwirtschaftliche Effekte, weil wird dann halt weniger konsumiert, weil da mehr gespart wird, hat dann wiederum negative Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung. Also das heißt also, es wird nicht unbedingt zu zusätzlicher Ersparnis kommen, sondern einfach nur eine Umschichtung, und das ist wahrscheinlich dann etwas, was man machen kann oder sowas, ne? Aber ist dann nicht unbedingt das, was halt insgesamt der Regierung davor schwebt, was sie da irgendwie tatsächlich haben will.
Aber müsste man nicht da insgesamt erstmal die Abgabenlast für die Arbeitnehmer senken, um zu sagen, okay, dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen was für die Altersvorsorge zurücklegen, damit ihr überhaupt überleben könnt? Ich finde das persönlich zutiefst ungerecht und auch nicht besonders motivierend für die Menschen, die hier in diesem Land die Arbeit machen.
Naja, da sprechen Sie ein Problem an, was wir so oder so haben, dass halt die Abgabenlast in Deutschland relativ hoch ist, mit schon jetzt so an die 50%. Also das bedeutet halt irgendwie, man muss dann entweder bei einer Einkommensteuerreform machen oder bei den Lohnnebenkosten, also bei den Sozialabgaben irgendwie versuchen, was zu dämpfen. Bloß das Geld fehlt dann natürlich irgendwo im Staatshaushalt auch. Aber wir brauchen eigentlich eine grundsätzliche Reform, dass der Staat sich überlegt, was muss der Staat wirklich erledigen, welche Aufgaben hat er, und all das, wo man mit den Einnahmen nicht ausreicht, muss man quasi diese Ausgaben dann eben auch reduzieren. Im Augenblick läuft die Diskussion ja eher in die andere Richtung. Man will halt Mehrwertsteuer erhöhen oder ähnliches. Ne? Also das heißt eigentlich, die Abgabenlast nochmal zu erhöhen. Das erschwert es dann natürlich darüber hinaus wieder auch noch privat vorzusorgen. Und da hilft es auch nichts, wenn der Staat dann sagt, naja, dann subventionieren wir die private Altersvorsorge nochmal oder sowas. Das treibt die Ausgaben ja nochmal, und irgendeiner muss das auch zahlen. Also letzten Endes haben wir hier ein sehr viel tiefgreifenderes und grundsätzliches Problem, dass der Staat quasi irgendwie über seine Verhältnisse lebt und Aufgaben schultert, die er eigentlich sein lassen sollte.
Werfen wir jetzt mal einen Blick nach Österreich und in die Schweiz. Wie beurteilen Sie die gesetzliche Altersvorsorge denn dort im Vergleich zu Deutschland?
Naja, sie wird hier in Deutschland, zumindest das österreichische Modell, wird in Deutschland immer so ein bisschen als Vorbild angesehen, aber das relativiert sich dann, wenn man sich die Details dort anschaut. Ne? Also es wird halt irgendwie, man muss mehr einzahlen, also die Kosten sind höher. Gleichzeitig haben wir dort auch das Phänomen, dass halt die Rente nicht mehr mit den Löhnen sich erhöht, sondern nur noch mit der Inflationsrate, was halt gerade diejenigen, die sehr lange leben, dann zunehmend dann benachteiligt, weil deren Renten dann nicht mehr so stark steigen. Das heißt, auf den ersten Blick sieht das besser aus, weil es halt ein höheres Rentenniveau ermöglicht, aber zu Kosten, die man nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Ja, und in der Schweiz ist, gut, gibt es auch ein Rentensystem, was ein paar Unterschiede zu Deutschland hat. Da ist vor allem die Deckelung der Renten da, dass man halt sagt, naja, Leute, die sehr hohe Einkommen gehabt haben, deren Rentenansprüche werden quasi gekappt. Also, und das ist etwas, was man in Deutschland auch gerade diskutiert. Gibt es auch Gründe dafür, das zu tun, weil man da eben auf diese Art und Weise die Ungleichheit bei den Rentnern irgendwie vermindern kann und gleichzeitig damit erreichen kann, dass halt die Gelder, die dann halt oben eingespart werden, unten zur Dämpfung von Altersarmut eingesetzt werden können. Also muss man diskutieren, aber das wäre eine Möglichkeit, wie man was machen könnte. Bloß eben, man kann jetzt nicht sagen, wir picken uns aus jedem System einen Punkt raus und sagen halt, ihr habt es besser, sondern dann muss man schon das Gesamtsystem schauen und dann genau abwägen, was davon passt auf Deutschland und was nicht.
Nun muss man aber schauen, die Bezüge von pensionierten Beamten in Deutschland sind durchschnittlich doppelt so hoch wie die von Rentnern. Und aktuell sind sogar noch Erhöhungen bei der Beamtenbesoldung im Gespräch. Rentner können laut Friedrich Merz dagegen künftig nur noch mit einer Grundabsicherung durch die gesetzliche Rentenversicherung rechnen. Wie soll denn so etwas auch im Hinblick auf die Gesellschaft funktionieren?
Ja, das wird ja in Deutschland sehr intensiv diskutiert, dass halt die Beamtenpensionen viel höher sind, weil die halt ganz anders irgendwo berechnet werden. Ne? Wir haben halt dieses Alimentationsprinzip, die Beamten zahlen nichts ein, werden dafür aber vom Staat irgendwie dauerhaft versorgt. Dann wird dann immer gesagt, naja, sie haben in der Erwerbsphase geringere Ansprüche oder geringere Löhne.
Beziehungsweise, das stimmt ja so nicht mehr.
Das stimmt auch nicht unbedingt, ne? Aber wird halt vom Beamtenbund und Ähnlichem dann immer irgendwie vorgebracht, beziehungsweise die dürfen nicht streiken oder sowas. Ja, aber im Großen und Ganzen muss man schauen, man kann jetzt nicht auf der einen Seite sagen, ja, die Rentner sollen irgendwie bluten und quasi auf so eine Basisabsicherung zurückgefahren werden und die Beamten, da bleibt alles beim Alten. Also ich glaube, bei den Beamten muss man insgesamt auch irgendwie genauer hinschauen, wie kann man dort eben Reformen machen, die darauf hinauslaufen, dass dort die Pensionen tatsächlich gekürzt werden. Und zum Zweiten muss man natürlich auch überlegen, brauchen wir so viele Beamte? Also in vielen Bereichen ist es für meine Begriffe nicht erforderlich, dass man dort verbeamtet. Klar, bei Polizei oder sowas schon, aber doch bei Lehrern nicht oder Ähnliches da. Die kann man also ohne weiteres auch als Angestellte dann irgendwie fahren und damit würden die auch in der gesetzlichen Rentenversicherung sein. Das wäre, glaube ich, eine gerechtere Lösung.
Warum traut sich da keiner ran? Politisch?
Naja, sie müssen schon sehen, dass die Politiker quasi hinter sich einen gewaltigen Beamtenapparat haben und die Beamten, die versuchen dann natürlich irgendwie ihre Privilegien auch irgendwie zu sichern und können sich dann im Zweifel auch gegenüber den gewählten Politikern an der Spitze ihrer Häuser dann eben auch durchsetzen. Ich glaube, das ist so der wesentliche Grund, dass da halt die innere Verwaltung so ein bisschen blockiert, wenn es dann an die Privilegien der Beamten geht. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass dort halt Reformen in der Beamtenschaft immer abgeblockt werden und da sich seit ewigen Zeiten eigentlich kaum etwas getan hat.
Die Pläne um die Gesundheitsreform, Stichwort Wegfall der Familienversicherung, Einschnitte beim Krankengeld. Die Union scheint die Daumenschrauben bei den Steuerzahlern ordentlich anzuziehen. Wie groß ist Ihrer Meinung nach der politische Zündstoff in diesen Äußerungen, die Friedrich Merz da gestern gemacht hat?
Also auf politischer Ebene ist ja alles schon mal irgendwie von sowohl von der SPD als auch von den Oppositionsparteien abgelehnt worden. Ne? Also und nochmal, wir haben eine Rentenkommission, da sollten wir die erstmal arbeiten lassen und warten, was dort dann tatsächlich an Ergebnissen rauskommt. Dass wir insgesamt den Sozialstaat irgendwo reformieren müssen, dass die Ansprüche in Teilbereichen zurückgefahren werden müssen, ist, glaube ich, weitgehend Konsens in allen Gruppen, aber sobald man da, oder allen politischen Gruppierungen, aber sobald man jetzt irgendwie anfängt, dort konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, gibt es natürlich immer Widerstand von denjenigen, die davon benachteiligt sind. Aber letzten Endes, glaube ich, ist es dann die Kunst der Politik zu sagen, ja, wir müssen Reformen machen allein, um halt Deutschland als Wirtschaftsnation wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und dann müssen halt diese Belastungen, die damit dann irgendwie unweigerlich verbunden sind, so verteilt werden, dass halt niemand das Gefühl hat, jetzt, dass er besonders benachteiligt, also ungerecht behandelt wird, sondern dass es irgendwie ausgewogene Schmerzen sind, die da irgendwie verteilt werden. Ich glaube, das ist die einzige Chance, wie man so etwas überhaupt durchsetzen kann.
Aber ausgerechnet jetzt bei den Menschen, und das ist meine letzte Frage, die ja wirklich den Laden am Laufen halten, die arbeiten, die lange arbeiten. Wie kann das sein, dass man ausgerechnet da sagt, naja, wir müssen jetzt mal ein bisschen gerechter werden?
Naja, manches, was wir derzeit machen, ist nicht unbedingt gerecht. Also ich meine, wenn halt wir eine kostenlose Familienmitversicherung haben, kann man sich schon die Frage stellen, warum ist das so? Also hat sich so eingebürgert die letzten, weiß nicht, 50 Jahre oder sowas, kommt aber aus einer Zeit, wo halt irgendwie auch ein anderes Arbeits- oder Familienrollenmodell gehabt haben. Also da kann man dann schon überlegen, ob man da irgendwie bestimmte Ansprüche, die man in der Vergangenheit irgendwie gewährt hat, ob man die künftig noch braucht. Oder nehmen wir sowas wie die Rente mit 63, da sagen inzwischen auch eigentlich alle Fachleute, war ein Fehler, sollte man zurückgehen, wird aber nicht gehen, weil dann natürlich immer Leute schreien. Also, das heißt, man muss sicherlich dann schauen, wo haben wir es mit dem Sozialstaat überzogen, und zum Zweiten muss man auch schauen, wo haben wir irgendwelche Leistungen, die halt beispielsweise nur von Beitragszahlern geleistet werden oder gezahlt werden, obwohl sie eigentlich eine gesamtgesellschaftliche, gesamtstaatliche Aufgabe ist. Also die ganzen Sozialleistungen oder überhaupt Renten und Krankenversicherungsleistungen für Leute, die da nie irgendwas eingezahlt haben, müsste man schauen, ob man die dann nicht zumindest irgendwie aus Steuermitteln, wenn überhaupt, dann weiterfinanziert. Also solche Zuspitzungen des Sozialstaats, die wir in vielen Bereichen haben, da müsste man schon schauen, kann man nicht eher sagen halt, naja, wir müssen da zurückfahren, wir müssen es anders finanzieren und teilweise auch mehr auf diese Eigenverantwortung der Bürger dann eben vertrauen, dass sie sich im Zweifel auch selber dann irgendwie entsprechend anpassen und nicht vom Staat irgendwie eine Übernahme und eine Abwehr aller Risiken irgendwie erwarten.
Das war eben noch ein interessantes Stichwort, was Sie gesagt haben. Menschen alimentieren, die nie etwas eingezahlt haben. Deswegen frage ich nochmal, hat es der Sozialstaat an gewissen Stellen vielleicht auch überzogen?
Ja, würde ich glatt so sehen. Also wir haben ein sehr ausgefeiltes Sozialsystem, was von der Politik dann auch immer irgendwie gelobt wird. Die sagen dann halt, wir machen Maßnahmen, wo wir jegliche Lebensrisiken irgendwie versuchen abzudecken. Also es geht natürlich los bei Leuten, die auch tatsächlich versichert sind. Also bei der ganzen Familienpolitik, bei der Alterssicherung gibt es solche Sachen, die man halt, wo man sagen würde, warum ist es denn nötig, jetzt irgendwie eine Mütterrente zu haben? Und natürlich muss man auch überlegen, halt, wieso müssen alle Migranten, die zugewandert sind, halt irgendwie entsprechende Krankenversicherungsleistungen ähnliches haben? Warum müssen halt, wird halt Kindergeld tatsächlich auch an Kinder gezahlt, die nicht in Deutschland leben, sondern kriegen, auch wenn sie in Rumänien leben, halt das deutsche Kindergeld ausgezahlt, wenn ihre Väter hier oder Mütter hier in Deutschland arbeiten. Das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, naja, ist eigentlich etwas, wo man wirklich mal kritisch hinschauen müsste, inwieweit das notwendig ist. Muss man natürlich auch schauen, inwieweit das dann halt durch EU-Recht vorgegeben ist. Da muss man, wie das jetzt bei dem Kindergeld der Fall ist, da müsste man dann tatsächlich auch sagen, ja, muss die Bundesregierung daran arbeiten, halt die EU-Regeln entsprechend dann auch anzupassen.
Die gesetzliche Rente wird künftig nicht mehr zum Leben reichen. Diesen explosiven Satz sagte gestern der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem Empfang des Bankverbands. Wie steht es um die Zukunft der gesetzlich Rentenversicherten? Darüber sprach ich mit Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, vielen Dank auch.